NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Nicht nur Jüdinnen und Juden werden derzeit bedroht und angegriffen. Nahezu jeder, der gut sichtbar im Netz, auf einem Unicampus, bei einer Demonstration oder in einer Zeitung Israel bei aller Kritik am Gazakrieg trotzdem offensiv verteidigt, sieht sich massiven Bedrohungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Das widerfuhr dem Pop-Urgestein Boy George ebenso wie dem Musiker Bill Kaulitz. Letzterer hatte ausschließlich gesagt, er wolle gern ein Konzert in Tel Aviv geben. Das erfährt im Moment die junge Journalistin Sarah Maria Sander, der allein bei Instagram 100.000 Menschen folgen. Mit der Sichtbarkeit kommt der Hass, beschreibt sie ihre Erfahrung. Vergewaltigungsfantasien, Morddrohungen, wüsteste sexistische Beschimpfungen, die man hier nicht wiederholen möchte. Aber auch Fotos von Unipräsidenten oder des Berliner Bürgermeisters Kai Wegner werden in öffentlichen Darstellungen mit den roten Dreiecken versehen, welche die Terrororganisation Hamas zur Markierung militärischer Ziele oder geplanter Anschläge verwendet. Eine offene Drohung. Die Bundeskriminalstatistik ordnet die meisten antisemitischen Straftaten dem rechtsextremen Spektrum zu. Doch Angriffe und Straftaten kommen auch aus linksextremen, pro-palästinensischen Kreisen. Einer, der auf besonders extreme Weise davon betroffen war und ist, ist der preisgekrönte Journalist Nicolas Potter. Lange Zeit bei der Taz, inzwischen Chefreporter bei Springer. Potter hat unlängst ein gut recherchiertes Buch herausgebracht mit dem Titel »Die neue autoritäre Linke«, Untertitel »Eine akute Bedrohung für die demokratische Gesellschaft«. Nicolas Potter in Berlin, was haben Sie persönlich erlebt?
Also Anfeindungen bin ich leider gewohnt. Ich berichte seit einigen Jahren zu demokratiefeindlichen Bewegungen von rechts, aber ja auch von links. Nach dem 7. Oktober habe ich aber auf jeden Fall ein neues Maß an Hass, Hetze und gar Bedrohungen erlebt. Es gipfelte in Aufklebern mit meinem Gesicht und dem Vorwurf, ich sei ein Genozidpropagandist, bezahlt von Israel. Die erschienen an verschiedenen Orten in Berlin. Und schließlich gipfelte das auch in Fahndungsplakaten, selbstgebastelte Steckbriefe, könnte man sagen, wo ich auch mit diesem roten Dreieck der Hamas bedroht werde und es zu meiner, Zitat, Eliminierung aufgerufen wird.
Haben die Angriffe eigentlich nachgelassen auf Sie mit dem Waffenstillstand in Gaza oder aufgehört?
Also man merkt, dass mit dem Waffenstillstand erstmal der zentrale Anlass der Mobilisierung, der Radikalisierung ja weg ist, aber dass ein radikalisierter Kern zurückbleibt. Die sind nach wie vor umtriebig in den sozialen Medien, auf der Straße. Die sind zahlenmäßig aber kleiner. Es gibt immer noch eine Gefahr, die von diesem Milieu ausgeht. In meinem persönlichen Fall, ja, die Bedrohungen haben etwas nachgelassen. Als das Buch erschienen ist, habe ich jedoch weitere explizite Morddrohungen bekommen. Also das ist nach wie vor eine reale Gefahr für Journalisten, Politiker, Aktivisten, die zu diesen Themen recherchieren und arbeiten.
Spüren Sie das auch auf der Straße in Begegnungen? Also übersetzt sich das auch außerhalb des Netzes in Taten?
Das möchte ich hier nicht kommentieren, aber ich kann von den Erfahrungen von vielen Journalisten berichten, die immer wieder in der Öffentlichkeit erkannt werden, bedroht werden, körperlich angegriffen werden. Es bleibt nicht nur im Netz, dieser Hass.
Wer im Einzelnen die Plakate gegen Sie hergestellt und aufgehängt hat, schreiben Sie, sei weiter unbekannt. Aber die Kampagne gegen Sie wirkte nicht spontan und vieles auch nicht gerade dilettantisch. Wer hat das denn organisiert? Also welche Kräfte sind denn da maßgeblich?
Also man muss natürlich vorsichtig nicht eine eigene Verschwörungserzählung verbasteln und sagen, diejenigen steuern alles hinter den Kulissen. Aber in meinem Fall kann man schon sagen, ein wichtiger Player dabei war ein anti-israelisches Medienportal namens Red Media, zu dem ich recherchiert hatte, für die Taz damals. Und nach meiner Recherche zu diesem Portal, das wird von Russland auch gesteuert, mutmaßlich finanziert, erschien dann eine Online-Kampagne mit diversen Anschuldigungen, zum Beispiel, dass ich eben Genozidpropagandist bin, bezahlt von Israel. Kurze Zeit später erschienen die Aufkleber mit diesem Vorwurf und mein Foto an verschiedenen Orten in Berlin, auch zusammen mit dem Logo von Red Media. Also das wäre auf jeden Fall ein Akteur, wo man sagen könnte, hier gibt es ein Propagandaportal mit einem ideologischen Interesse, vermeintliche politische Gegner mundtot zu machen, bis hin zu Einschüchterungen, bis hin zu Bedrohungen.
Red Media heißt ja schon rote Medien. Wieso hat man sich denn gerade seitens linksradikaler Kreise so stark auf Sie kapriziert? Also was wirkte an Ihnen jetzt so provozierend, dass das losging?
Also heute bin ich bei der Welt, bei Axel Springer, damals noch bei der Taz. Ich glaube, dass wenn man aus einer linken Position heraus, einer linken Perspektive heraus Missstände in der Linken kritisiert, gilt man schnell als Netzbeschmutzer. Das wird sehr ungern gehört. Schließlich steht aus dieser Logik der Feind immer rechts. Ich fand das schon immer wichtig, gerade auch unter anderem in progressiven Kreisen ja, die antidemokratischen Elemente zu kritisieren. Also aus meiner Sicht, das war auf jeden Fall ein Grund dafür, mit was für einer Vehemenz ich nicht nur kritisiert wurde, was total legitim ist, sondern auch heftig angegriffen wurde.
Wenn Sie sagen, es ist eine Gefahr für die Demokratie, wie weit geht denn inzwischen die Kooperation von linken, linksradikalen Gruppen mit Islamisten oder mit anderen palästinensischen Terrororganisationen? Wie weit geht das denn in der Praxis?
Also es fängt natürlich zunächst auf der Ebene der Rhetorik an. Da wird Symbole, Sprache, Parolen von islamistischen Terrororganisationen wie Hisbollah, Hamas zu eigen gemacht, auch auf linken Demos skandiert. Man sieht aber in Deutschland, umso mehr in Frankreich, Großbritannien und USA, wie linke Kräfte immer wieder Allianzen schmieden mit islamistischen Kräften, vereint in der palästinensischen Sache, Anführungszeichen, muss man sagen, denn es wird schnell klar, dass es eigentlich ein sehr tief sitzender Israel-Hass, antisemitisch gefärbt, was diese diverse Gruppen, die ansonsten sehr wenig gemeinsam haben, einigt. Was dann die akute Gefahr für die Demokratie angeht, natürlich ist es ein Problem, wenn Islamismus verharmlost wird, wenn gemeinsame Sache gemacht wird mit islamistischen Kräften, wenn Terrororganisationen verherrlicht werden. Ich finde aber auch, indem erhebliche Teile der globalen Linken gerade mit diesem Thema so sehr beschäftigt sind, die haben sich ideologisch verrannt und das zu Unzeit. Es gibt genug Bedrohungen für die liberale Demokratie. Ich denke an Russland, China, die Terrorachse des islamischen Regimes in Iran und auch natürlich zu Hause von der AfD und Co. Und gerade in diesem kritischen Moment sucht Teile der Linke Feinde im eigenen Lager, die es auszuschalten gilt.
Sie haben viel Recherchearbeit auf Rechtsradikalismus in Deutschland verwendet. Und Sie schreiben, dass auf das Gewaltkonto dieser Kreise laut einer Zählung der Amadeo-Antonio-Stiftung seit 1990 221 Todesopfer gehen. Also migrantische Menschen, behinderte Menschen, Obdachlose, Linke. Seit 2001 habe es aber nur 3 Todesopfer linker Gewalt gegeben. Wieso nehmen Sie diese neue autoritäre Linke, wie Sie sie nennen, dennoch inzwischen so wichtig?
Demokratiefeindliche Bewegungen gibt es aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen, ja Islamismus, Rechtsextremismus, aber ja auch von linker Seite. Ich finde das schwer zu quantifizieren, zu sagen, was ist, es gibt keine besseren Form des Extremismus. Zur Wahrheit gehört auch, seit dem 7. Oktober gibt es eine Reihe von Brandanschlägen gegen jüdische Einrichtungen, Synagogen weltweit und gleichzeitig skandieren Aktivisten Globalize the Intifada, also die Intifada globalisieren, eine klare Aufruf, eine Verherrlichung terroristischer Gewalt. In Washington hat man auch gesehen, wie 2 Menschen ermordet wurden. Die wurden kaltblutig erschossen. Die waren Mitarbeiter der israelischen Botschaft und verließen eine Veranstaltung, eigentlich eine Friedensveranstaltung, im jüdischen Museum. Der Täter rief dabei Free Palestine. Also ich finde es, wie gesagt, gefährlich, das eine gegen das andere auszuspielen. Mit meinem Buch habe ich eine Recherche diesem Milieu gewidmet. Das haben sie sicherlich verdient, denn ich finde, die Gefahr, die von der neuen autoritären Linken ausgeht, wurde zu lange übersehen, ja, verkannt, ignoriert.
Trotzdem sind natürlich einige dieser Gruppen, die da mobilisieren, auf der linksradikalen Seite echt Sekten und kleine Grüppchen. Warum nehmen Sie die wichtig?
Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, wie viele kleine Gruppen es inzwischen gibt. Jeder für sich genommen mag vielleicht wie eine Randgruppe vorkommen, aber zusammen betrachtet entsteht eine sehr umtriebige Landschaft von Akteuren. In den sozialen Medien sind sie durchaus erfolgreich. Jeder Account hat für sich Zehntausende Follower und insgesamt erreichen sie damit Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen. Mit diesen Accounts normalisieren sie auch Terrorverherrlichungen, islamistische Gruppen wie Hamas und Hisbollah. Das ist ein Problem. Sie erreichen immer mehr junge Menschen, die sich im linken Lager verorten. Und es hat natürlich eine radikalisierende Funktion.
In Teilen der Linken kursiert ja ein recht schlichter Antiimperialismus, in dem die USA pauschal das Böse verkörpern und Israel quasi die Speerspitze des Imperialismus und Kolonialismus ist. Was ist denn die praktische Konsequenz dieser Art von Weltanalyse?
Also jeder Konflikt wird dann durch diese vermeintlich anti-imperialistische Brille gesehen. Ich denke zum Beispiel an Taiwan. Da wird von einigen Taiwan als ja auch Bastion der US-imperialistischen Macht gesehen. In der Ukraine sieht man immer wieder, dass die Ukraine als Aggressor dargestellt wird, von NATO und USA unterstützt. Und egal wo man schaut, im Hintergrund lauert immer eine Art ja zionistischer Verschwörungserzählung, dass Israel irgendwie doch was damit zu tun hat. Das ist sehr gefährlich, denn gleichzeitig diese sogenannten Anti-Imperialisten verkennen den sehr offensichtlichen Imperialismus vom Iran, von China und von Russland.
Der Gaza-Krieg sah heute für viele jüngere Leute ein ähnlicher Kristallisationspunkt wie in den 1960er und 70er Jahren der Vietnamkrieg, schreiben Sie. Was bedeutet für Sie diese Analogie? Was wollen Sie damit sagen?
Also gegen Krieg einzustehen ist natürlich total legitim. Damals im Zuge des Vietnamkriegs gab es eine sehr bunte, aktive und auch friedensbewegte Antikriegsbewegung. Man hat aber schon damals gesehen, dass ein Teil davon schnell ins Extremistische gekippt ist. Ich halte den Gaza-Krieg für genauso entscheidend für ja, die politische Entwicklung vieler junger Menschen. Das ist das Thema, was in den Schlagzeilen, in den sozialen Medien seit 2023 so dominiert hat. Und das ist total menschlich und nachvollziehbar, dass die furchtbaren Bilder, die aus Gaza kommen, Menschen auch emotionalisieren und auch bewegen, was dagegen zu tun. Die Gefahr ist, dass Extremisten dabei ein sehr leichtes Spiel haben, diese ja sehr berechtigte Emotionalisierung zu missbrauchen, zu instrumentalisieren. Das sieht man immer wieder.
Herzlichen Dank, Nicolas Potter. Ihr sehr gehaltvolles Buch, Die neue autoritäre Linke, eine akute Bedrohung für die demokratische Gesellschaft, ist bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Nicolas Potter, als Musik mit einem jüdischen Bezug haben Sie sich von der israelischen Sängerin Yuval Rafael den Song gewünscht, den sie beim Eurovision Song Contest 2025 sang. New Day Will Rise, ein neuer Tag wird kommen. Was verbinden Sie mit dem Lied?
Also für mich ist es eine Hymne der Hoffnung, ein Lied der Resilienz. Ich finde es sehr beeindruckend. Yuval Rafael hat das Nova-Massaker in Israel am 7. Oktober erlebt, indem sie sich unter Leichen stundenlang in einem Bunker versteckt hatte. Trotzdem ging sie auf eine der größten Bühnen Europas, um dieses Lied zu singen, wurde mit jeder Menge Hassanfeindungen bis hin zu Morddrohungen konfrontiert. Und das verdient unseren Respekt einerseits. Andererseits zeigt es, wie laut der anti-israelische Tenor geworden ist, dass viele Menschen nicht mal Sympathie zeigen konnten mit einem Überlebenden eines furchtbaren Massakers auf ein friedliches elektronisches Musikfestival.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star. Sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mes couleurs dans le cri, mon se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer.
New Day Will Rise. Ein neuer Tag wird anbrechen. Der Schmerz wird vorbeigehen. Alle weinen, weinen nicht allein. Das war Yuval Rafael mit ihrem Lied, das beim Eurovision Song Contest 2025 die meisten Publikumspunkte einsammeln konnte. Die inzwischen 25-jährige Yuval lebte auch 3 Jahre in der Schweiz und sang den Song auf Englisch, Französisch und Hebräisch. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Äußerungen des rechtsextremen israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir über gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen scharf kritisiert. Ben-Gvirs menschenverachtende Aussagen stehen diametral zu jüdischen Werten und schaden Israels Ansehen, sagte der Präsident des Zentralrats Josef Schuster der katholischen Nachrichtenagentur auf Anfrage. Er distanziere sich ausdrücklich. Der israelische Minister für nationale Sicherheit hatte sich für gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen ausgesprochen. Man solle dort jede Nacht 30 bis 40 eliminieren. Dabei gehe es, so Ben-Gvir, nicht nur um diejenigen, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. Es gebe im Gazastreifen Menschen, die es nicht verdienten zu leben und die nicht einmal Menschen seien. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, verurteilte ebenso wie Josef Schuster die Äußerungen Ben-Gvirs. Diese Sätze stehen nicht für die Werte Israels und sie sollten nicht unwidersprochen bleiben, erklärte Knobloch. Die erste ordinierte Rabbinerin der Welt, Regina Jonas, wird in Berlin-Kreuzberg mit einem Gedenkzeichen geehrt. Es soll am 28. August an der Cottbusser Straße Ecke Regina-Jonas-Straße eingeweiht werden, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit. Die Veranstaltung werde begleitet von Redebeiträgen unter anderem der Rabbinerin Elisa Klappek und der in der Nähe ansässigen Gemeinde der Synagoge Frenkelufer. Regina Jonas wurde 1942 in das KZ Theresienstadt verschleppt. Im Oktober 1944 wurde sie in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Sie war den Angaben zufolge predigend, lehrend und seelsorgerisch auch in Kreuzberg in der heutigen Synagoge Frenkelufer tätig. Die Rabbinerin habe sich unter anderem für die Gleichstellung von Frauen eingesetzt. Mehr als 56 Jahre nach einem Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in München ist die Generalstaatsanwaltschaft München davon überzeugt, den mutmaßlichen Täter identifiziert zu haben. Das teilte sie am Donnerstag in München mit. Eine abschließende rechtliche Klärung sei jedoch nicht möglich, da der Verdächtige schon 2020 verstorben sei. Auch postmortal gelte noch die Unschuldsvermutung. Der Verdächtige ist demnach ein damals 25-jähriger Deutscher, der sich regelmäßig im Umkreis des Gemeindezentrums aufhielt. An besagtem Abend soll er mit Blick auf das dazugehörige jüdische Seniorenheim geäußert haben, dass die Juden alles hätten und er sie anzünden wolle. Etwa 15 Minuten später habe das Gebäude gebrannt. Bei dem Anschlag am 13. Februar 1970 waren 7 Menschen, allesamt Holocaust-Überlebende, getötet worden. 15 weitere wurden verletzt. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Levi Israel Uffa-Filke aus Oldenburg.
Während die Tora in den Synagogen dieser Welt einmal komplett pro Jahr, Parascha für Parascha, also Wochenabschnitt für Wochenabschnitt gelesen wird, wird an jede Parascha außerdem noch eine Haftara geknüpft, also ein Abschnitt aus einem der Prophetenbücher, der entweder klar inhaltlich oder aber eher lose assoziativ mit dem Wochenabschnitt korrespondiert und ihm eine weitere Bedeutungsebene verleiht. Jeschajahu, das ist Jesaja, den ersten der sogenannten späteren Propheten, hören wir auf diese Weise an mehr als einem Dutzend normaler Schabbatot, ebenso an jedem Schabbat, der mit Rosh Chodesh, also einem Monatsanfang, zusammenfällt, sowie an 2 Trauer- und Fasttagen, am 8. Tag von Pessach und an Yom Kippur. Wir hören Jeschajahus ergreifende Worte, elegant singsangend vorgetragen, wie sie einen Schabbat noch hoffnungsvoller, einen Trauertag tröstlicher, einen Feiertag fröhlicher und den Versöhnungstag ehrfurchtgebietender machen. Als Kind habe ich gewiss nicht viel von Jeschajahu verstanden, vor allem aber wollte ich nicht begreifen, wie seine Worte, die mitunter derart streng mit seiner Gesellschaft umsprangen, tatsächlich weiter tradiert und nicht von den Mächtigen seiner oder späterer Zeit ausgelöscht wurden. Als Jugendlicher begriff ich ihn schon besser und war beeindruckt davon, dass wir in unserer jüdischen Tradition ihn und andere äußerst kritische, unbequeme, prophetische Stimmen tradiert und Jeschajahus Worte als zeitlos verstanden haben. Doch das ist nicht wirklich der ausschlaggebende Grund, weshalb Jeschajahu im Judentum sich so großer Beliebtheit und Verehrung erfreut. Doch das begriff ich erst als noch kinderloser Erwachsener. Rani Akara ruft Jeschajahu in der Synagoge uns am Schabbat Noach, dem zweiten Schabbat im hebräischen Kalender, und sogar ein weiteres Mal wortgleich an diesem Schabbat Ki Tetze, dem 49. Schabbat im Jahr, zu. Rani Akara, juble doch, Unfruchtbare, gebietet er zu Beginn seines 54. Kapitels. Traditionell interpretieren wir diese Worte allegorisch und sehen in der Unfruchtbaren entweder das Volk Israel oder Jerusalem. Nun aber wollen wir die Unfruchtbare einmal wörtlich als unfruchtbare Frau begreifen. Wer den Tanach auch nur quer gelesen hat, weiß, dass jenseits von Tod einer biblischen Frau nichts Schlimmeres als Unfruchtbarkeit beschieden sein kann. Ungewollte Kinderlosigkeit kann damals wie heute ein unsagbar tiefer und nachhaltiger Schmerz sein. In jüdischen Familien, irgendwo zwischen der ersten Pflicht der Tora, Pru Urvu, seid fruchtbar und mehret euch, und dem Verlust so vieler Familienmitglieder durch die Shoah, war und ist ungewollte Kinderlosigkeit zum großen Teil noch immer Trauma und Stigma zugleich. Im Tanach lässt Gott wohl auch deshalb unfruchtbare Frauen immer wieder doch noch wundersam Kinder bekommen. Zweimal im Jahr, so auch an diesem Schabbat Ki Tetze, hören wir also Jeschajahu Kinderlosen nun aber nicht nur Trost zusprechen, sondern auch Hoffnung, Zuversicht, ja sogar Freude. Juble doch, Unfruchtbare. Jubeln? Warum das? Jeschajahu zwingt uns dazu, diesen Schmerz neu zu denken. Denn zahlreicher sind die Kinder der Einsamen als die Kinder der Vermählten, erklärt der Prophet. Er zwingt uns zu überlegen, wie denn die Unfruchtbare bitteschön plötzlich zahllose Nachkommen bekommen soll. Die über die Generationen andauernde Reflexion dazu, wie sich Jeschajahus Prophetie in unseren Leben bewahrheiten soll, führte bei uns im Judentum zum jüdischen Waisenhauswesen, zur Akzeptanz von Adoption, womöglich auch zum Kinderreichtum nach der Shoah und dazu, dass der Staat Israel weltweit führend in der Reproduktionsmedizin wurde. Vor allem aber führten Jeschajahus mahnend hoffnungsvollen Worte zu einem breiteren Verständnis von Elternschaft im Judentum. Wer Kinder miterzieht, mitunterrichtet, mitlehrt, mitunterstützt, mitprägt, möge sie spirituell zu den eigenen Kindern zählen und so Verantwortung für und Freude an ihrem Wohlergehen tragen. Diese Erkenntnis macht auch Großeltern, Onkel und Tanten, Rabbinerinnen und Rabbiner, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Nachbarn, Mitarbeitende in Kinderkrankenhäusern und viele andere im Leben von Kindern zu deren anteiligen Eltern. Jeschajahu eröffnet uns hier also einen wirkmächtigen Perspektivwechsel, um über biologische Elternschaft und die oft zu kurz gedachte Kernfamilie hinaus die soziale und spirituelle Verantwortung, Liebe und Fürsorge für Kinder als Quelle von Zufriedenheit und ja, sogar von Jubel zu begreifen. In diesem Sinne, Gut Shabbos.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Levi Israel Ofer-Filge aus Oldenburg. Zum Schluss hören Sie das El Adon. Übersetzt lautet der Text: Gott ist der Herr der gesamten Schöpfung. Es singen die drei Kantoren. El Adon, Al-Kol-Hamad.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.